Ich steh auf Kaffee, Kippen und Diamanträder. Ich war nie der in der Klasse vorne Sitzer und die Handheber. Eher so Angeber, ein verpeilter Hänger daran. Hat sich bis heute eigentlich nicht viel geändert, verdammt. Ich kann nichts dafür, doch die meisten begreifen nicht, dass es nicht meine Schuld ist, wenn mein Leben scheiße ist. Sondern eigentlich das System, Politik und Hartz IV. Egal woran es liegt nicht an mir.
Ich komm aus Kanakstadt.
Das Lied, das war schon von 2012. Hier die Chemnitzer Band Kraftklub mit ihrem Song Karl-Marx-Stadt, mit dem sie den ostdeutschen Wendeverlierer-Diskurs wieder in die Populärkultur geholt haben.
Und so ironisiert. Und naja, trotz Kraftklub, trotz Trettmann, der ja übrigens auch aus Chemnitz kommt, klingt die Stadt für viele nach niedergegangener DDR-Industrie und nach Rechtsextremismus, nicht so sehr nach Kultur. Aber wir lernen ja alle dazu, denn jetzt ist Chemnitz mit Nova Gorica in Slowenien und Gorica in Italien europäische Kulturhauptstadt des Jahres 2025.
Genau, darüber wollen wir gleich sprechen. Ja, nach der Wende ist Chemnitz viel Industrie und auch ein Drittel der Einwohner abhanden gekommen. Es gibt viel Leerstand, damit auch viel Raum für rechte Parolen und ihr Echo. Viele erinnern sich vermutlich 2018 ein Tiefpunkt, als Schläger tagelang durch die Straßen und Migranten jagten und die Stadt zum Symbol rechtsradikaler Gewalt im Osten machten. Aber von diesem Image, da will die Stadt nun weg mit dem Motto See the Unseen, also das Ungesehene nun in den Fokus rücken.
Ja, weg vom Image, das ist das erklärte Ziel für dieses Kulturjahr. Aber die Frage ist eben, funktioniert so etwas überhaupt? Also Imagewandel durch Kultur. Und zweite Frage, ist das eine gute Idee? Denn das Image, das lässt sich ja nicht so einfach loslösen von den Problemen, die es konkret vor Ort gibt. Also Artwashing oder notwendiger Imagewandel? Das diskutieren wir heute in Was geht, was bleibt. Schön, dass ihr dabei seid an den Lautsprechern. Und schön, dass du dabei bist, Christian.
Ja, danke Pia. Und dieses Thema, das wollen wir natürlich nicht alleine diskutieren, sondern wir begrüßen dazu zwei Gäste. Zum einen Wolfgang Schneider, er ist Kulturwissenschaftler und Gründungsdirektor des Instituts für Kulturpolitik der Uni in Hildesheim und hat sich schon wissenschaftlich mit Kulturhauptstädten beschäftigt und sehr viel zur Kulturpolitik geforscht.
Und mit dem Blick von vor Ort, also aus Chemnitz, Benjamin Gruner, Geschäftsführer des gemeinnützigen Vereins Spinnerei. Das ist ein soziokulturelles Zentrum, das unter anderem die Biennale für multimediale Kunst oder die Fête de la Musique in Chemnitz organisiert. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo ihr beiden.
Guten Tag.
Ja, willkommen im Podcast. Benjamin, vielleicht vorab, was erhoffst du dir von diesem Jahr Kulturhauptstadt in Chemnitz, wo du ja lebst und arbeitest?
Ja, wir erwarten viel. Wir wollen keine Verlierer mehr sein, kein Bock mehr. Wir sind jetzt Macher und ja, ich freue mich auf ein sehr erlebnisreiches Jahr mit hoffentlich tollen Möglichkeiten, ein schönes Bild von Chemnitz zu zeichnen und möglichst wenig Artwashing zu betreiben.
Gutes Statement gleich zu Beginn.
Gutes Statement. Darüber wollen wir gerne sprechen. 2018, ich habe es eben angesprochen, war ja auch ein Wendejahr für die Stadt. Auch in der Bewerbung um die Kulturhauptstadt war ja dieser New York Times Artikel über die Ausschreitungen beigelegt im Sinne von, ja, nur noch Kultur kann jetzt Chemnitz retten. Aber sag mal, war das denn so? Weil eigentlich hat doch die Stadt bewiesen, gerade in den Jahren danach, dass der Puls der Zivilgesellschaftliche dann doch auch noch schlägt, ne? Mit großen Wir sind mehr Konzert, mit dem Cosmo Festival, mit vielen Clubs und Initiativen, die da dann eigentlich gestartet sind.
2018 war sicherlich ein sehr entscheidendes Jahr, wo sich sehr viel in der Stadt verändert hat, wo auch, glaube ich, sehr vielen PolitikerInnen, EntscheidungsträgerInnen bewusst geworden ist, was hier am Argen liegt, was man verpasst hat die letzten 30 Jahre. Und der Prozess, der jetzt damit einhergeht, versucht das eben aufzugreifen und mit neuen künstlerischen Formen und über kulturelle Projekte zu bearbeiten.
Jetzt sagst du gerade, man kann gar nicht genau sagen, was dieses Jahr auslöst, wer da alles sich beteiligt und auf welche Art und Weise. Wolfgang, wenn du auf deine Forschung schaust, wer wird denn adressiert mit so Kulturhauptstadtprogrammen? Sind das die Leute vor Ort tatsächlich? Denn es ist ja dann auch immer mal wieder die Rede davon, dass dadurch auch zum Beispiel der Tourismus angekurbelt werden soll, dass die Region attraktiver werden soll.
Also die Kulturpolitik ist natürlich auch geprägt von ökonomischen Überlegungen. Dazu gehört tatsächlich auch der Tourismusfaktor. Dazu gehört tatsächlich auch der Imagefaktor. Dazu gehört auch, weil es sich ja um ein europäisches Projekt handelt, auch die Strahlkraft über die Stadt, über die Region, über das Land hinaus. Die Erfahrung hat gezeigt, das Programm gibt es ja seit 1985, hat angefangen in Athen und Paris und Berlin. Das waren große Festivals. Da sind viele Veranstaltungen im Programm aufgeführt worden und danach war es rum, um es mal zu sagen. Und immer mehr ist diese Idee der europäischen Kulturhauptstadt dann entwickelt worden, nicht nur die zu beteiligen, die Kunst und Kultur das ganze Jahr über pflegen und das da auch ihr Leben widmen und im besten Falle auch davon leben können, sondern eben auch die Frage der Beteiligung der Bevölkerung, der Region, derer, die eben auch da das ganze Jahr leben.
Also wenn sich dieser Fokus so verschiebt hin sozusagen, ich mache das jetzt mit ganz großen Anführungszeichen, ja, das ist sicherlich auch, da kann man gleich auch noch eine Begriffskritik anschließen, weg von der Hochkultur hin mehr zu so einer Art bürgerschaftlichen, niedrigschwelliger Begleitung, Beteiligung, dann geht es vielleicht so ein bisschen einher, habe ich mir gedacht, mit dem Blick auf die europäischen Kulturhauptstädte der letzten 40 Jahre, dass sich ja auch die Städte total verändert haben. Mittlerweile sind das deutlich kleinere Orte, die auch viel, viel stärker vielleicht nicht so im öffentlichen Gedächtnis mit Kultur zu tun haben. Also Liverpool, ein ganz wichtiges Beispiel. Also da hat sich so ganz, ganz stark was auch verschoben, was dieser Kulturbegriff in Kulturhauptstadt will.
Das ist tatsächlich so, dass hat man ja auch im Bewerbungsverfahren gesehen, dass auch die Frage, was nützt es einer bestimmten Region, das war auch von der Jury eine politische Entscheidung. Ich will nicht sagen, dass das politisch instrumentalisiert war, dass man gesagt hat, wir müssen das dahin geben, damit der Osten blüht oder was auch immer wir hier dem Rechtsextremismus etwas entgegensetzen. Da bin ich auch immer sehr vorsichtig, was da der Kultur gerne auch zugeschrieben wird.
Es gibt ja auch Kritik daran, dass dann gerade so Kulturhauptstädte hauptsächlich von Eliten gestaltet werden und eben gar nicht die lokale Bevölkerung erreicht. Jetzt das Programm in diesem Fall soll darauf abzielen, die Zivilgesellschaft zu aktivieren. Man möchte mit 80% Nicht-Profis arbeiten. Benjamin, es ist ja ein interessantes Projekt mit einem richtigen Ansatz, aber die Frage ist, ob dann nicht auch die Qualität unter so einer Kulturhauptstadt leidet.
Ja, also ich glaube, es ist ein sehr einzigartiges Verfahren. Ich glaube, es ist das größte kulturelle Projekt, was die Europäische Union hat. Und die Frage ist natürlich dann immer, wie ernst meint es eine Stadtpolitik oder die Entscheidungsträgerin, das mit der notwendigen Tiefe zu versehen und eben, wie angesprochen, die Stadtgesellschaft auf dem Weg mitzunehmen. Ich habe hier einen sehr partizipativen Prozess erlebt, der über viele Jahre ging. Es gab Workshops, über hunderte Personen waren beteiligt bei so einem Prozess. Und das überfordert ja auch eine Stadt erstmal ein Stück weit. Und ich glaube, der Moment der Überforderung hilft natürlich auch ein Stück weit an den Aufgaben zu wachsen. Und zur Frage der Qualität, ja, da lässt sich herzlich drüber streiten, was Qualität ausmacht. Ist es eine besondere künstlerische Ausdruck? Ist es, sind es Namen, um die es geht? Oder ist es ja die Idee, dass Kunst und Kultur aus der Bürgerschaft heraus gelebt und selbst gestaltet wird und das in Dialog tritt mit internationalen Künstlerinnen? Und in Chemnitz hat man sich eben aufgrund der gesellschaftlichen Verwerfungen dafür entschieden, ein großes soziokulturelles Stadtentwicklungsprojekt daraus zu machen, was vielleicht weniger anschlussfähig ist an einem internationalen, etwas elitären Kunstkanon, sondern eher mehr bürgerorientiert ist. Und ich glaube, das ist erstmal einzigartig, dass man das in dieser Dimension dem nachgeht. Und ich glaube, es ist vor allem authentisch. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste in so einem Kulturhauptstadtprozess?
Da würde ich gerne anknüpfen, wenn ich darf, weil das die Frage war ja vielleicht auch provozierend gemeint, dass es hier an Qualität mangeln würde. Nun fängt das ja erst an und muss man sozusagen Qualität dahingehend definieren, dass es Spitzenleistung sein. Brauchen wir die drei Tenöre? Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr zusammen. Also, aber sowas in der Art
schon,
brauchen wir, da folgen immer wieder neue, also die brauchen wir eben das, was sowieso läuft, oder ist das nicht eine große Chance zu sagen, ja, es muss was passieren, und das, was Benjamin mit Authentizität gesagt hat, ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, immer schon auch in der Kunst gewesen, bis hin zu der Frage, ist das wahrhaftig, was ihr da macht? Meint ihr das auch, was ihr hier spielt? Sind das Bilder, die uns irgendwie weiterbringen, oder machen wir so weiter wie bisher?
Jetzt ist ja die Frage, wenn das Ganze einen Kulturbegriff hat, der sich eben sozusagen wirklich, ich sag jetzt mal, im Nachbarschaftlichen abspielt, also der wirklich vor Ort stattfindet, der die kulturellen Impulse aufgreift oder aufgreifen soll, die vor Ort da sind, die verstärken soll, der gleichzeitig so einen soziokulturellen Anspruch hat, dann bleibt ja trotzdem die Frage, wird das kritisch reflektiert, was die Stadt ist und was sie war? Und da sagen halt doch einige Stimmen, nee, es gibt Kritik am Programm, dass Rechtsextremismus quasi nicht thematisiert werde. Es gibt, das muss man dazu sagen, der Vollständigkeit halber, einen eigenen Projektkomplex, der sich nur mit dem NSU, mit dem sogenannten nationalsozialistischen Untergrund und dessen Terrorserie beschäftigt. Wie würdest du das betrachten? Hast du das Gefühl, Rechtsextremismus ist was, was zum Image der Stadt gehört und allein deshalb muss es reflektiert werden? Oder gibt es wirklich die Notwendigkeit vor Ort, sich damit auseinanderzusetzen innerhalb dieses Kulturhauptstadtjahres?
Ja, es ist ganz klar Teil unserer Herausforderung, aber eben auch nur ein Teil. Und es gibt, glaube ich, verschiedene Motivationen und Ansätze, eben dieser Herausforderung zu begegnen. Zugutehalten könnte man vielleicht, muss sich eine Stadt dazu erstmal bekennen zu einem Problem? Da würde ich ganz klar sagen, ja, das hat sie gemacht über das Bewerbungsbuch. Ich meine, schöne weiße Ärsche von älteren weißen Herren in dem Bewerbungsbuch abzudrucken, ist jetzt nicht gerade so einladend für eine internationale Jury. Dann brauchst du natürlich Vereine oder einen zivilgesellschaftlichen Humus in der Stadt, ne, der sich für ein demokratisches Miteinander einsetzt. Und da hat man eben über diese 150 Projekte, die jetzt umgesetzt werden, auf jeden Fall einen ersten Schritt getan. Und sie muss natürlich zivilgesellschaftliche Bündnisse und Allianzen fördern. Und hier kommen wir vielleicht zu der Herausforderung, vor der Chemnitz weiter stehen wird. Wie werden diese Initiativen eigentlich auch weiterhin damit mit festen Personalstellen ausgestattet? Ja, also wie können wir strukturell sozusagen wirklich den nächsten Schritt gehen und mehr in die Tiefe gehen? Und ich frage mich manchmal, ob es da den notwendigen Mut an den Entscheiderstellen geht, wirklich Kunst und Kultur nochmal diesen entscheidenden Raum zu geben und auch wirklich auf das als ein Pferd zu setzen, mit dem man die Zukunft gestalten möchte.
Ich würde gerne einmal ganz kurz, vielleicht sozusagen in provokanter Absicht, einen O-Ton einspielen, und zwar den von Stefan Schmidtke, dem Geschäftsführer des Programms der Kulturhauptstadt Chemnitz. Der wurde nämlich auch mehrmals ja gefragt, weil klar, das Thema steht im Raum, wie es mit dem Umgang mit Rechtsextremismus ausschaut. Und der hat im Programm von SWR Kultur das Folgende gesagt.
Ich persönlich bin immer ein bisschen enttäuscht, dass man alles meint, an so einem Augusttag 2018 festmachen zu müssen. Es sind immerhin 6 Jahre derartige Vorfälle nicht weiter passiert. Es ist manchmal sehr schwer, und deshalb heißen wir auch See the Unseen, das Unsichtbare sichtbar zu machen, den Kern freizulegen, was es in der Stadt mit 250.000 Einwohner doch noch Tolles zu erleben gibt.
Also fair enough, man soll sich über das Thema hinaus mit Chemnitz beschäftigen, das ist ja klar. Aber es klingt für mich trotzdem so ein bisschen so, als wäre da jemand enttäuscht, dass diese Übergriffe, dass der NSU dann doch immer wieder hervorgeholt werden in diesem Kulturhauptstadtjahr.
von außen betrachtet, ne? Wobei, ob Hildesheim oder hier Mainz oder wo auch immer ich bin, haben wir es mit Rechtsextremismus zu tun. Dass man das politisch bewerten muss und dass man sich darum kümmern muss, und zwar jeden Tag. Engagiert auch am Stammtisch und in der Nachbarschaft und so weiter. Aber was ist denn die Erwartungshaltung von einer Kulturhauptstadt, zu sagen, ich mache jetzt das ganze Jahr über, ich spitze es jetzt etwas zu, Programme, die mit bunten Fähnchen winken und sagen, wir sind nicht nationalistisch, wir sind nicht rechtsextrem, wir sind nicht die neuen Nazis und wir sind auch nicht die AfD. Aber trotzdem haben wir nun mal diese Wählergruppe, und deshalb ist es wichtig, ganz generell auch darüber nachzudenken. Und wenn ich auf die Website gucke von Chemnitz 2025, ist das Erste, was da steht, europäische Macherinnen der Demokratie. Ein Projekt, wie viele andere, die Interventionsplattform, die Nachbarschafts, eine Bewegung, sich aufeinander zuzubewegen und nicht zu spalten und nicht auseinanderzugehen. Also da sind so viele Elemente drin, dass man am Ende natürlich gucken muss, hat das auch Erfolg gehabt, ist das auch angenommen worden. Aber man muss jetzt nicht überall in den Krümeln suchen, wo noch irgendetwas gegen Rechtsextremismus gesagt wird.
Wolfgang, aber da muss man ja schon sagen, dass Chemnitz eine besondere Rolle dort einnimmt, ne? Also Rechtsextremismus zu thematisieren wäre in diesem Programm dann doch auch sehr wichtig gewesen, zumal ja das Dokumentationszentrum sowieso schon geplant war. Also präsent ist das Thema hier nicht. Das kann man wohl wirklich unterstreichen. Und der Korrespondent vom Deutschlandfunk, Alexander Moritz, der hat auch nochmal dargelegt, dass es eben ein besonderes Problem dieser Stadt ist und auch die Stadtbewohner sich mehr Thematisierung da wünschen.
Ich habe auch mit vielen aus der Chemnitzer Kulturszene gesprochen, die würden sich da ein deutlicheres Signal gegen Rechtsextremismus wünschen. Das offizielle Programm sei eben viel zu unpolitisch, zu viel Wohlfühlkunst, zu wenig Auseinandersetzung mit dem, was 2018 passiert ist. Auch mit der AfD, die ja inzwischen immerhin größte Partei im Stadtrat ist. Also das alles findet sich erstaunlich wenig wieder, und ich würde schon sagen, das ist etwas, womit Chemnitz sich auch als Kulturhauptstadt beschäftigen müsste. Immer auch vor dem Hintergrund von Gewalt. Also man muss sich klar machen, Chemnitz hat ein besonderes Problem mit organisiertem Rechtsextremismus. Der NSU war hier untergetaucht. Die Ereignisse von 2018 gab es, aber auch danach gab es immer wieder rechtsextreme Gewalttaten. Beispielsweise vor 2 Jahren wurde der damalige Leiter der Kunstsammlungen von betrunkenen Jugendlichen, Neonazis, geschlagen auf der Straße, als er sie zur Rede stellen wollte, weil sie einen Hitlergruß gezeigt hatten. Das ist der Backdrop, also der Hintergrund, vor dem diese Kulturhauptstadt stattfindet. Und das sollte eigentlich meiner Meinung nach auch mehr offen thematisiert werden.
Benjamin, ja. Wie blickst du auf die Thematik aus der Zivilgesellschaft, aus deinem Zentrum, das soziokulturelle Hintergrund hat? Ist diese neutrale Linie, sage ich jetzt mal, der Organisatoren vielleicht eine Kapitulation vor den Rechten?
Ich glaube, es braucht im Endeffekt beide Zugänge. Zum einen natürlich den die Kulturhauptstadt gewählt hat, der soziokulturelle, der sich, sage ich mal, fernhält von politischen Kampfbegriffen, der versucht, über das nachbarschaftliche Miteinander ältere Herren in ihren Garagenhöfen anzusprechen, ihnen zu zeigen, dass ihre Stadt doch eigentlich wirklich schön ist und erlebenswert. Und es braucht natürlich auch die konkrete Benennung von den Problemen, die wir haben, die Orte, wo sich Rechtsextreme in der Stadt treffen. Und da braucht es ein mutiges Bekenntnis der Stadt und der Entscheidungsträgerin, dass diese Räume in dieser Stadt einfach keinen Platz haben. Die Frage ist dann natürlich immer auch, was ist denn diese Kulturhauptstadt? Ist es die Firma, die GmbH mit ihren Projekten? Oder ist es nicht die Stadtgesellschaft auch als solches? Und ich war es die letzten Tagen jetzt auch bei den Vorbereitungstreffen für die Kundgebungen und Demonstrationen, die da am 18. Januar geplant sind. Und da muss ich sagen, das macht mir echt Mut, weil ich erlebe hier wirklich sehr tolle, engagierte Menschen, vor allem die Omas gegen Rechts, die sind einfach spitze, die wirklich Lust haben, den 18.01. zu feiern, aber auch wirklich ein klares Statement zu setzen, dass eben Rechtsextreme in dieser Stadt keinen Platz haben. Und muss ich sagen, ist die Stadt auf jeden Fall erstmal auf dem Weg. Und die GmbH ist natürlich auch unter einem politischen Druck, wie ich es wahrnehme. Ja, Also es gibt so viele kommunale oder auf Landes-Bundesebene Politikerinnen, die sehr kritisch auf diese Entwicklungen schauen. Und ich möchte manchmal nicht in der Haut stecken, solche Prozesse auch zu moderieren. Und da wundert es mich auch nicht, dass man da eher einen verbindenden Weg wählt, anstatt gegen etwas zu sein.
Ich finde es total interessant, dass du das ansprichst, der Druck, der da auch politisch dahinter steckt. Denn also das eine ist natürlich sozusagen dieses Großereignis, das auch ausstrahlt, zumindest deutschlandweit, vielleicht auch europaweit. Und zum anderen steckt da ja auch voll viel Geld drin. Ne? Ich glaube, es sind über 90 Millionen, die jetzt für dieses Kulturhauptstadtjahr von Bund, Land, also Sachsen und der Kommune ausgegeben werden. Ein kleiner Teil kommt auch noch von der EU. Also es ist ja auch ein enormes Budget für eine Stadt von der Größe wie Chemnitz. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, ob man auch vor dem Hintergrund dieses Budgets und dieses Drucks, den du da gerade beschrieben hast, die Kultur nicht auch überfrachtet mit den ganzen Aufgaben, die wir von ihr fordern. Also sowas wie eine Aufbruchsstimmung, sowas wie einen echten Strukturwandel nochmal zu verankern, sowas wie gegen Rechtsextremismus ganz viele Zeichen setzen, am besten das Ganze auch wirklich nachhaltig gestalten. Erdrückt man die Kultur nicht damit auch so ein bisschen, wäre die Frage.
Naja, das ist immer ein Problem. In dem Moment, wo ich sage, ich mache Kultur gegen oder ich mache Kultur, um irgendeine politische Linie zu verfolgen, da ist man ganz schnell bei der Instrumentalisierung. Und wenn ich das jetzt so höre, was sich da schon tut in Chemnitz, kann ich nur hoffen, dass man das nicht von oben verordnen muss, sondern dass eben auch die kritischen Stimmen von unten, die Zivilgesellschaft ist ja hier schon ziemlich strapaziert worden in dem Gespräch, von unten auch erfährt. Und nun kann man tatsächlich auch noch mal gucken, welche Kunst wird denn in Chemnitz gelebt in den nächsten Monaten. Und wenn da eine queere Kunst ist, wenn da eine Kunst der Migranten, wenn da eine Kunst, die tatsächlich gesamteuropäisch ist, wenn da eine Kunst ist, die Nord-Süd, Süd-Nord thematisiert, dann ist da schon, glaube ich, sehr viel in Bewegung gesetzt, was man aufgreifen muss. Ich will aber einen Aspekt noch mal ganz besonders hervorheben, weil das ist bei unseren Forschungen immer wieder deutlich geworden. Viele Städte haben das auch benutzt, um ihre Stadt zu sanieren im Sinne von Straßenplätzen und Kultureinrichtungen. Aber die Frage ist tatsächlich, bleibt auch etwas in der Infrastruktur, und das hat, glaube ich, Benjamin eben auch schon mal angesprochen, und du hast, Pia, von der Nachhaltigkeit gesprochen. Was bleibt in der Infrastruktur an Möglichkeiten, das auch permanent fortzusetzen? Und da wird man in einem Jahr nicht fertig, sondern das ist ein Prozess von 10, 20, 25 Jahre, der jetzt auch schon im Vorfeld angelaufen ist, der aber weiter betrieben werden muss. Insofern muss nicht jedes Jahr jetzt 90 Millionen in Chemnitz dafür ausgegeben werden, aber genügend Millionen für offene Kulturarbeit, die sich hier entwickeln kann, und dadurch kann sich dann auch Stadt entwickeln.
Ja, dem würde ich auch nochmal zustimmen. Also mein Vergleich, die Bundesgartenschau in Mannheim hat 150 Millionen gekostet. Ja. Und ich glaube, von der Bundesgartenschau erwartet man jetzt auch nicht, dass sie die Zuganbindung löst, dass sie Nazis aus der Stadt jagt und die Wirtschaft fördert. Wie das dann sozusagen weiter gepflegt wird oder welche Wirkungen wir daraus für die Zukunft ableiten können, das können wir dann, denke ich, Ende 25, Anfang 26 diskutieren.
Mhm. Na klar, jetzt könnte man natürlich auch nochmal darüber diskutieren, welche gesellschaftliche Auswirkungen die Gartenschau haben soll auf die Gesellschaft. Aber ich finde dann doch auch, und Wolfgang, du hast richtig gesagt, und das ist auch natürlich wünschenswert, wahrscheinlich auch in Chemnitz, dass von den 90 Millionen Euro auch noch was bleibt über das Jahr hinaus und das nicht verpufft. Und da stellt sich dann schon auch die Frage, wofür ist Kunst denn dann überhaupt da? Also kann das Kunst liefern? Muss Kunst solche Missstände nicht thematisieren? Und um nochmal eben konkret zum Programm zu kommen, der Rechtsextremismus wird eben nicht thematisiert im Programm mit dem Geld.
Und der Rechtsextremismus legt die Axt an die Kultur, die es bisher in Deutschland gegeben hat. Wenn ich in die Parteiprogramme, gerade zu den drei Landtagswahlen, habe ich mir die mal wieder vorgenommen, lese, dass bei der AfD zukünftig nur noch biodeutsche Orchestermusiker gefördert werden sollen, dann ist mir Angst und Bange. Aber gerade die Kulturhauptstadt wird ja eben auch eine vielfältige Kultur zeigen. Aber die Frage ist, wie das gesellschaftlich verankert wird. Immerhin gibt es in Deutschland noch einen Konsens, das sagen alle Untersuchungen, die mir aus dem letzten Jahr bekannt sind, dass Menschen Kulturförderung etwa 2/3 der Bevölkerung und mehr, dass das eine öffentliche Aufgabe ist, auch wenn sie sagen, ich war noch nie in der Oper. Also das hält noch, aber das hält auch nicht mehr lange, wenn nicht dafür gesorgt wird, dass nicht mehr nur die Happy Few, die 10% in die klassischen, hochsubventionierten Kultureinrichtungen gehen, wie die Stadt- und Staatstheater, wie die Museen. Ich habe vorhin von Öffnungen gesprochen. Ich habe viele Untersuchungen gemacht, wo eben Kooperationen mit der Stadtgesellschaft dazu beigetragen haben, dass völlig neue Publika entdeckt werden konnten. Da muss natürlich auch Chemnitz liefern und sagen, wie das in den nächsten 10, 15 Jahren auch weitergehen soll in diesem partizipativen Prozess.
Ja, der Blick in die Zukunft, das ist das Wichtige. Nachhaltige Veränderungen sind da natürlich grundlegend. Benjamin, du kennst deine Stadt wahrscheinlich hier am besten. Wie sieht Chemnitz in 10 Jahren kulturell aus?
Ich hoffe, dass es eine spannende Stadt bleibt. Ich hoffe, dass wir auch neue Formen der Aushandlung, der gesellschaftlichen Mitgestaltung durch Bürgerinnen entwickeln. Die Stadtverwaltung sollten sich, und das ist, glaube ich, nicht nur ein Phänomen in Chemnitz, sie müssen sich öffnen, sie müssen durchlässiger werden, wie atmende Organismen, wo sozusagen Bürgerinnen eingeladen sind, ihre Stadt mehr mitzugestalten. Ich glaube, dann würden sie sich mehr mit den Entwicklungen identifizieren, sie würden auch mehr Komplexitäten und Schwierigkeiten von Entwicklungen nachvollziehen können. Und ja, ich hoffe, dass es eine demokratisch, lebendig, offene Stadt ist, die eine ganz eigene Sprache und Ausdruck findet für die Kunst und Kultur, die hier gelebt wird.
Wolfgang, was denkst du? Wo steht Chemnitz in 10 Jahren?
Oh je, ich bin kein Prophet, aber ich kann nur davor warnen, sozusagen eine Perspektive des Weiter-sos zu pflegen. Und Chemnitz ist das Modell für unser Land in diesem Jahr, wo sich was bewegen kann. Ich sage ganz bewusst, was bewegen kann. Und bewegen kann heißt im Bereich der Kulturlandschaft, aber auch im Bereich des gesellschaftlichen Miteinanders. Die Frage ist doch die, schafft es Politik und Zivilgesellschaft? Und ich nehme ausdrücklich auch nochmal die Verwaltung mit rein, dass es nicht darum gehen kann, wenn Gelder fehlen, bei der Kultur zu kürzen. Dass es nicht darum gehen kann, Perspektiven zu entwickeln, wie wir mit weniger mehr schaffen, sondern wir müssen mehr Menschen die Möglichkeit geben, an der Kultur teilzuhaben. Und das geht nur, wenn wir das reformieren, was wir hier als Kulturlandschaft haben. Und da kann Chemnitz sozusagen Vorbild sein, aber alle anderen müssen da mitmachen. Und so ein Déjà-vu-Erlebnis wie in den letzten Wochen, wo wieder rauf und runter gekürzt wird in den Städten bei der Kultur, das darf nicht mehr vorkommen. Lasst die Finger davon, gebt nicht weniger Geld da rein.
Da kann ich dir nur zustimmen und auch unsere letzte Folge ans Herz legen. Genau darüber haben wir gesprochen, über Gelder in der Kulturpolitik. Wir hoffen auf nachhaltige Veränderungen in Chemnitz und auf ein tolles Jahr in der Kulturhauptstadt. Wolfgang Schneider und Benjamin Gruner, vielen Dank, dass ihr mit uns diskutiert habt und auf das kommende Jahr geblickt habt. Vielen Dank, dass ihr unsere Gäste wart in Was geht, was bleibt.
Dank zurück.
Dankeschön und tschüss.
Und wenn ihr Ideen habt, Tipps oder Anregungen, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an kulturpodcast@swr.de.
Die nächste Folge gibt's dann in 2 Wochen wieder, wie gewohnt. Wir freuen uns auf euch und haben jetzt noch einen kleinen Podcast-Tipp, zumindest für alle, die gerne in den Zirkus gehen und ich glaube eigentlich auch darüber hinaus. Macht's gut.
Bis dann.
Hallo, ich bin Gundi Schulze.
Herzlich willkommen im Zirkus Roncalli.
Im Podcast Zirkusträumer erzähle ich euch die Geschichte des Zirkus Roncalli.
Man erfüllt sich natürlich immer wieder Träume, was hätte ich denn gern?
Dieser Zirkusträumer ist Bernhard Paul, Zirkusdirektor, Geschäftsmann, Clown. Und ein Mann mit erstaunlichem Durchhaltevermögen.
Zirkus ist Theater des Volkes und ist für jeden da. Zirkus ist von Kind bis zur Großmutter, vom Intellektuellen bis zum Fabriksarbeiter. Also für jeden, also auch für Kinder. Und deswegen überhaupt nicht schwerer verständlich wie für Erwachsene.
Er hat als Kind davon geträumt, zum Zirkus zu gehen. Weil er mit dem Zirkus, der in seinem österreichischen Heimatdorf gastierte, nicht mitreisen konnte, gründete er seinen eigenen Zirkus. Es ist die Geschichte vom Scheitern und Wiederaufstehen, von einem Familienunternehmen, vom Aufwachsen zwischen Ponys und Clowns. Und es geht um die Frage, was ist mit Leidenschaft alles möglich?
Nach wie vor liebe ich die Clowns und die Spaßmacher.
Und was ist der Preis? Mehr von Bernhard Pauls Zirkusreise, von Macht und Magie der Manege, hört ihr in Zirkusträumer Roncalli in der ARD-Audiothek.